Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Michael Hafke. Bundeskanzler Scholz hat die Einigung der Ampelkoalition im Haushaltsstreit gegen Kritik verteidigt. In der ARD-Sendung Farbe bekennen sprach der SPD-Politiker von einem guten Kompromiss. Aus Berlin Alfred Schmidt.
Olaf Scholz sagte, dass Deutschland seiner Meinung nach ein leistungsfähiger Sozialstaat bleibt und dass, obwohl Teile seines Haushaltskompromisses dazu führen werden, dass der Alltag vieler Menschen teurer wird. Auf die Frage, wie Scholz das ausgleichen will, verwies der Kanzler darauf, dass bereits beschlossene Steuererleichterungen bestehen bleiben sollen. Scholz nannte in dem Gespräch nur wenige Details der Haushaltseinigung, eines davon eine höhere CO2-Abgabe. Die Folge: Der Sprit an der Tankstelle wird mehr kosten, auch Strom- und Gaspreise werden dadurch steigen und auch für Menschen, die viel fliegen, wird es teurer.
Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat mehreren großen Rüstungsprojekten zugestimmt. Sie haben einen Umfang von mehr als 6 Milliarden Euro. Es geht unter anderem um die Beschaffung von rund 80 sogenannten leichten Kampfhubschraubern und 500 Lenkflugkörpern für das Flugabwehrsystem Patriot. Die Europäische Kommission hat gut 10 Milliarden Euro für Ungarn freigegeben. Die Entscheidung fiel einen Tag vor dem EU-Gipfel, auf dem es um weitere Ukraine-Hilfen geht. Ungarns Regierungschef Orbán blockiert die Pläne bisher. Aus Brüssel Matthias Reiche.
Mit den im Mai eingeleiteten Justizreformen hat Ungarn wichtige der von uns geforderten Meilensteine erreicht. So teilte die EU-Kommission am Abend mit und bescheinigte der Führung in Budapest gleichzeitig die Unabhängigkeit der Justiz gestärkt und den politischen Einfluss auf die Gerichte deutlich beschränkt zu haben. Deshalb bleibe der Kommission nun gar nichts anderes übrig, die über 10 Milliarden Euro freizugeben.
Der israelische Regierungschef Netanyahu will den Krieg gegen die islamistische Hamas trotz internationaler Forderungen nach einer Waffenruhe fortsetzen. Netanyahu sagte, sein Land werde bis zum Sieg weiterkämpfen. Israel hat angesichts der katastrophalen Lage im Gazastreifen international an Rückhalt für seinen Krieg verloren. In der UN-Vollversammlung verlangten mehr als 150 Länder einen sofortigen Waffenstillstand. Die US-Notenbank belässt den Leitzins unverändert. Er liegt weiterhin in der Spanne von 5,25 bis 5,5%. Für das kommende Jahr stellt die Notenbank eine Zinssenkung in Aussicht. RB Leipzig hat die Gruppenphase in der Fußball-Champions League mit einem 2:1-Sieg gegen Young Boys Bern abgeschlossen. Der Einzug ins Achtelfinale stand schon vorher fest. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland: in der Nacht Regen, in höheren Berglagen auch Schnee. Im Nordseeumfeld und im Norden Schleswig-Holsteins ist es meist trocken, plus 6 bis minus 1 Grad. Morgen in der Mitte und im Süden zeitweise Regen oder Schneeregen. Im Bergland zum Teil Schnee, im Norden selten Niederschlag, gebietsweise Auflockerungen 2 bis 9 Grad. Und am Freitag gebietsweise Regen, Schneeregen oder Schnee, im Nordwesten heitere Phasen und 2 bis 8 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Hans Petsch liest nun wieder aus der Erzählung »Das letzte Recht« von Wilhelm Raabe, heute den dritten und letzten Abschnitt. Raabes historische Novelle spielt am Anfang des 18. Jahrhunderts in einer deutschen Reichsstadt, die hier den Namen Rothenburg im Tal trägt. Drei Personen bzw. Familien stehen im Mittelpunkt. Zunächst ein gewisser Wolf Schäffer, der in Rothenburg das Amt des Scharfrichters versieht, mit seinem roten Mantel und einem fehlenden Auge eine unheimliche Erscheinung. Die vornehme Silberburg bewohnt der reiche Christian Heiliger. Aber von der alten Pracht seines Hauses ist wenig geblieben. Der Rosengarten ist verwildert, die Fenster sind erblindet. Und der alte Heiliger selber geht wie ein Gespenst in seinem Besitz umher, vielleicht weil ihn das Gewissen plagt. Er hat die Silberburg nämlich einst in einem unredlichen Prozess seinem Nachbarn Friedrich Kindler abgewonnen, der nun als Turmwächter im alten Wartturm sein Dasein fristet. Aber ihre Kinder haben das Vergangene längst hinter sich gelassen. Laurentia Heiliger, die schöne Blüte der Silberburg, und Jürg Kindler, genannt der schwarze Jürg, der seinem alten Vater zur Seite steht. Der Scharfrichter aber will Laurentia mit ihrem Vater aus der Silberburg vertreiben. Und auch mit dem schwarzen Jürg hat er eine alte Rechnung zu begleichen, da dieser ihm einst das Auge ausschlug. Nun ist der Tag der Entscheidung gekommen und voraus geht eine wütende Sturmnacht. Laurentia sucht am Morgen vergeblich nach ihrem Vater. Hören Sie bitte wieder Hans Petsch.
Niedersaß Laurentia Heiligerin und wartete auf den Vater. Und im Warten spann sie von Neuem an den Traumbildern, welche ihr der Schlaf gebracht hatte. Immer leichter, immer wohler ward ihr zumute, immer weiter und lichtvoller ward ihre Seele. Es war ihr, als sei sie die langen, dunklen Jahre hindurch nur ein törichtes Kind gewesen, welches in grundloser Furcht sich quälte und harmlose Schatten für die drohendsten Gespenster nahm. Es war ihr, als habe dieser großmächtige Sturm in der Nacht vom letzten März auf den 1. April nicht nur die Welt und das Haus zu Silberburg, sondern auch ihre innerste Seele von allem Bösen, von allem Grauen gereinigt und befreit. In diesem Augenblick sah Laurentia Heiligerin in die Zukunft wie in eine sonnige, grün-goldene Landschaft, wo reiche Ernten von Glück und Seligkeit ihr entgegenreiften. Da fiel ein Schatten auf sie. Erschreckt blickte sie empor und streckte mit einem Schrei abwehrend die Hände aus. Vor ihr stand in seinem roten Mantel, das schreckliche Schwert unter dem Arm tragend, finster und drohend, Wolf Schäffer, der Henker. »Wo ist euer Vater, Jungfer?« fragte der Scharfrichter von Rotenburg das zitternde Mädchen, welches sprachlos ihn anstarrte. »Hat euch der lustige Wind das Gehör oder die Sprache genommen, Jüngferlein?« »Oh, was wollet ihr?« stöhnte kaum vernehmlich die zum Tod erschrockene Jungfrau. Der Scharfrichter aber hob das Haupt, horchte nach der Gasse zu und lachte kurz. In die Gasse hinaus war die alte Magd gestürzt, außer sich über das Eindringen des Freimanns in die Silberburg. Vom Marktplatz herunter kam in diesem Momente der regierende Bürgermeister mit einigen Ratsherren und Schöffen, den durch den Sturm angerichteten Schaden in und um die Stadt zu beschauen. Auch sie erhielten Bericht, dass Wolf Schäffer, der Henker, ein ehrlich Haus betreten habe. Schüttelten die Häupter, besprachen sich einen Augenblick untereinander, und dann schritt der Bürgermeister gegen die Silberburg und trat an die dunkle Tür. Durch den verwilderten Garten schlich der schwarze Jörg um Kundschaft nach der Geliebten. Er fand die Hintertür der Silberburg offen, und eine unerklärliche Macht trieb ihn zu dieser Stunde in die Wohnung des alten Familienfeindes, dessen Kind er so sehr liebte, einzutreten. Mit dem Bürgermeister und den Schöffen stieg er empor und trat mit ihnen in das Gemach des alten Heiliger, und alle überkam eine ähnliche Stimmung wie den Sohn des Stadtsoldaten auf der Römerhöhe. Aber keiner von den Herren stieß solch einen Wutschrei aus als Georg Kindler, da er den Scharfrichter mit seinem abscheulichen Grinsen vor der halb ohnmächtigen Geliebten stehen sah. Mit einem Sprunge wollte er sich auf den Henker stürzen, doch dieser erhob drohend die Hand und schrie mit donnernder Stimme: »Zurück! Wer legt die Hand an mich?« Und zurück wichen die Herren vom Rat, zurück wich das Volk. Laurentia Heiligerin warf sich an die Brust: »Georg, schütze mich, um Jesu Willen, schütze mich, Georg! Treibt den Mann aus diesem Haus, welches sein Fuß besudelt, befehlt ihm zu gehen, euer Gnaden!« rief Georg Kindler dem Bürgermeister zu. Aber ehe dieser antworten konnte, lachte Wolf Schäffer und rief: »Wer will den Scharfrichter von Rotenburg aus seinem Eigentum treiben? Herr Bürgermeister, zu dieser Stelle fordere ich den Bürger dieser Stadt, Christian Jakob Heiliger, im Jahr 1675 Zinsmeister, allhier zu Rotenburg.« »Wer gibt euch das Recht, solches Verlangen zu stellen? Wer gibt euch das Recht, in dieses Haus einzudringen? Wisset ihr nicht, dass...« Der Scharfrichter zog unter seinem roten Mantel einen beschriebenen und besiegelten Papierbogen hervor und hielt ihn hoch über die Häupter des Volkes. »Hier mein Recht! Hat der Teufelswind über Nacht das Dach mir über dem Kopf weggenommen, so muss ich schauen, dass ich ein ander krieg. Hier mein Recht! Und nun zum letzten Mal, wo ist euer Vater, Jungfer Heiligerin?« »Ich weiß es nicht. O käme er, Georg, Georg, was ist das? Was ist geschehen? Was soll geschehen?« »Still, lieb, ich bin dein Schutz, hier und überall.« »Herr Bürgermeister von Rotenburg, nehmt und lest«, sagte der Scharfrichter, dem Herrn das Papier reichend. »Derweilen will ich selbst Umschau halten nach Christian Jakob Heiliger und ihn herschaffen, dass er mir mein Recht gebe. Auseinander wich die Menge und der Scharfrichter schritt aus der Tür, das vergilbte Papierblatt in der Hand des Bürgermeisters zurücklassend. Dem kaiserlichen Notarius Cyprian Schneubele reichte der regierende Herr das inhaltsschwere Dokument. Leset ihr, Gevatter, meine Augen sind zu blöde und meine Brille lieget zu Hause. Einen fliegenden Blick warf der Notarius über das Papier, die Unterschriften und Siegel. Dann zuckte er die Achseln, wie sie nur ein Advokat zucken kann, und schnitt eine Grimasse, wie sie ebenfalls nur ein Advokat schneiden kann. »Traget vor, Herr Doktor«, riefen in atemloser Neugier die Ratsherren, und der Notarius las laut: »Ich, Johann Gottlieb Riecher, öffentlicher Notar, bezeuge und bescheinige durch meine Unterschrift und Beisetzung meines Notariatssiegels wie folget. Am 1. April in diesem Jahr nach Christi Geburt 1675 ist ein Pakt aufgerichtet und rechtskräftig gemacht zwischen den Herrn Christian Heiliger, Bürger und Zinsmeister in kaiserlich-freier Reichsstadt Rothenburg im Tal einerseits und Traugott Gottlieb Schäffer, kaiserlichem Reichskammergerichtssekretarius zu Regensburg andererseits. Da oben benanntem Herrn Christian Jakob Heiligern, oben benannter Herr Traugott Gottlieb Schäffer, Sekretarius, in einem hier geführten Prozess Heiliger contra Kindler mit Rat und Tat so hülfreich zur Hand gegangen ist, dass besagter Christian J. Heiliger, besagtem T.G. Schäffer, nimmer genug danken und lohnen kann, so ist zwischen Christian J. Heiliger und T.G. Schäffer verbrieft und besiegelt wie folgt. 1. Zahlt am heutigen Datum Herr Christian J. Heiliger, dem Reichskammergerichtssekretarius Herrn T.G. Schäffer, 500 Gulden in guter Münze. 2. Zahlt derselbe Christian J. Heiliger, demselben T.G. Schäffer, abermals 500 Gulden an dem Tag, an welchem Christian J. Heiliger Besitz nimmt von dem Haus, benannt zur Silberburg, in kaiserlich-freier Reichsstadt Rothenburg im Tal. 3. Dieweilen aber des Menschen Fleisch ist wie Heu und seine Güter nicht haften in einer Hand, so ist ausgemacht und beschlossen, dass am 1. April 1705, als nach einem Menschenalter vom heutigen Tag an gerechnet 30 Jahre, dem Reichskammergerichtssekretär Traugott Gottlieb Schäffer oder dessen dann lebenden Erben oben erwähntes Haus zur Silberburg in kaiserlich-freier Reichsstadt Rothenburg im Tal mit allem Zubehör, Lasten und Rechten von Christian Jakob Heiliger oder dessen Erben gutwillig und ohne Widerrede übergeben werden soll. Wird aber Termin verpasst, ist's Recht verpasst. Regensburg am 1. April 1675. Die Blicke und Bewegungen der Augen, Hände, Schultern und Köpfe, welche diese Vorlesung begleiteten und ihr folgten, zu schildern, geht über unsere Kraft. Während alles in Wunder und Staunen steht und Laurentia leise über die Schmach des Vaters weint, das Gesicht an der Brust des Geliebten verbergend, wollen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen. Anno 1675 war der Zinsmeister Christian Jakob Heiliger ein Mann in den besten Jahren. Und der Reichskammergerichtssekretarius Schäffer, obgleich bedeutend jünger als der Zinsmeister, war doch nur ein kümmerliches Männlein gegen den stattlichen Bürger von Rothenburg. Nicht im Mindesten wahrscheinlich erschien es damals, dass der Sekretarius für sich selbst einen angenehmen Gebrauch von dem eben vorgetragenen Schriftstück werde machen können. Der Mann hüstelte und spie auch von Zeit zu Zeit ein wenig Blut aus. Und nicht die mindeste Aussicht war vorhanden, dass er nach 30 Jahren mit diesem Pakt werde hervortreten können. Freilich hatte er ein damals 5-jährig Söhnlein, welchem der Vertrag hätte zugutekommen können. Aber damit war er sein eigen Ding. Dieses Söhnlein war die einzige Frucht einer für den Sekretarius ungemein stürmischen Ehe. Und der Vater hatte längst den ohnmächtigen Zorn und Grimm, den er täglich seiner besseren Hälfte gegenüber verschlucken musste, auch auf den kleinen Wolf, welchem die Frau Schäferin mit der Muttermilch die allergrößeste Verachtung der väterlichen Autorität eingeflößt hatte, übertragen. Der Papa kümmerte sich den Teufel um die Zukunft seines Sohnes. Im Hause war der Sekretarius Schäfer der erbarmungswürdigste Knecht und Sündenbock, den man sich vorstellen kann. Aber er gehörte leider zu den Naturen, welche das Gift, das sie gegen die eigene Umgebung nicht verspritzen dürfen, nach außen tragen. Vielleicht die gefährlichsten Menschen. Zwischen den bergehohen Aktenhaufen zu Regensburg, durch den Staub und Schmutz aller jener ewigen, sprichwörtlich gewordenen Rechtshändel, kroch der kleine Mann in der ungeheuren Perücke mit den langen, hageren Armen und den dünnen Beinchen wie eine heimtückische schwarze Spinne und betrachtete es als den Inhalt seines armseligen Lebens, so viel Menschen als möglich mit Leib und Seele von sich abhängig zu machen. Hier auf diesem Felde wurde der Sklav zum Tyrannen. Dreimal wehe allen, die sich in das Netz dieser Spinne verwickelten. Ihre ganze übrige Lebenszeit hindurch mochten sie sich abzappeln darin. Denn es gehörte zu des Mannes grausamer Lust am Schaden, dass er nicht jedes unglückliche Opfer auf der Stelle aussog und als leere Hülse hängen ließ. Solches tat er nur den armen, einfältigen Teufeln, die ihm in keiner Weise gewachsen waren. Mit ihnen gab er sich nur des Gewinnes wegen ab. Zu den Leuten, welche dem Sekretarius nahezu gewachsen waren, gehörte der Zinsmeister von Rothenburg, als er im Jahre 1673 seinen Prozess gegen Friedrich Martin Kindler begann und anno 1675 selbst nach Regensburg ging, seinem Interesse nahe zu sein. Dunkle Wege beschritt er, aber sie führten gewissermaßen zum Ziel, denn Traugott Schäfer trug seine schweflicht leuchtende Laterne dem Zinsmeister voran. Besitzer der Silberburg mit Gärten, Ackerfeldern, Wiesen und Weinbergen ward Christian Jakob Heiliger. Aber durch sein ganzes Leben hatte er alljährlich bedeutende Geldsummen gen Regensburg an den Sekretär Schäfer zu schicken, ungerechnet die in dem Vertrag erwähnten Gelder. An dem Blatt, welches am 1. April 1705 in der Silberburg vorgelesen wurde, hielt der Sekretär seinen Klienten. Es war kein Glück, was der Zinsmeister von Rothenburg mit der Silberburg erlangt hatte. Im Jahre 1695 starb Traugott Schäfer, weniger an der Abzehrung als an dem Schmerz und Verdruss über die Verlegung des Reichskammergerichts von Regensburg nach Wetzlar. Auch auf seinem Besitz haftete kein Glück. Das Vermögen, welches der Eheherr zusammengescharrt hatte, zerfloss und zerging der trauernden Witwe. Niemand wusste recht, auf welche Weise. Schlecht schlug das Söhnlein aus, tat nach Kräften das Seinige zum Ruin der Mutter und lief zuletzt unter die Soldaten. Verlumpt und verludert kam es im Jahre 1703 heim aus dem Kriege, gerade zur rechten Zeit, um dem Sarge der Mutter aus dem Hospital nach dem Kirchhof zu folgen. Als Wolf Schäfer dann die wenigen Habseligkeiten der verschiedenen Frau durchstöberte, fand er das Blatt, welches ihn zum reichen Mann in Rothenburg im Tal machen konnte. Es war eine zerbrochene silberne Haarnadel, ein Löffelstiel und eine Kette von Bernsteinperlen hineingewickelt. Wolf tat einen Pfiff über den Fund, machte die drei Wertgegenstände zu Geld und zog gen Rothenburg, wo er gerade recht kam, den bedrängten Rat von dem fressenden Delinquenten im Turm zu erlösen. Mit einer gewissen wilden Ironie und um nicht zu verhungern bis zum 1. April 1705, übernahm der einstige Profoss vom Regiment Deutschmeister Infanteria das Scharfrichteramt der kleinen Reichsstadt. Von Hand zu Hand ging im Kreise der Rothenburger Herren in der Silberburg das ominöse Papierblatt. »Oh, Vater, Vater«, schluchzte die Jungfrau, »wo er nur sein mag, dass er bei solchem Aufruhr im Hause nicht hervorkommt«, rief Georg. Währenddem kam das Dokument zurück zu Herrn Cyprian Schnäubele, dem kaiserlichen Notarius. Und von neuem unterwarf dieser es der sorgfältigsten Prüfung, beäugte es von allen Seiten, von vorn und von hinten. Plötzlich stieß er einen Ausruf hervor, sah auf, umher, in der Gruppe und auf die bleiche Laurentia. Er lächelte, schlug auf das Papier, hielt es in die Höhe und rief: Ihr Herrn und ihr, Jungfer Heiligerin, das Recht, so dieses Blatt gibt, will ich wohl anfechten und hoff, mein Sach zu gewinnen. Während der Prozess aber schwebt, bleibt alles beim Alten. Weshalb wollt ihr dieses Recht anfechten? Fragte die scharfe Stimme Wolf Schäffers, des Scharfrichters, der von seinem Gange durchs Haus zurückkehrte und vor dem die Gruppe sich eben wieder öffnete. Weshalb soll dieser besiegelte und von den Parteien unterschriebene Pakt ungültig sein? Will's euch sagen, Meister, sprach der Rechtsgelehrte, hier steht freilich geschrieben, dass die Silberburg übergeben werden soll am 1. April 1705. Aber hier steht auch geschrieben, gerechnet vom 1. April 1675 an, 30 Jahre. Merkt's wohl, 30 Jahre. Wird der Termin verpasst, so ist der Vertrag null und nichtig. Was weiter? Fragte der Scharfrichter, sich auf sein Schwert stützend. 10 Tage zu spät ist dieses Schriftstück vorgewiesen, Meister, rief der Dr. Schnäubele. Im Jahr nach unseres Herrn und Erlösers Geburt 1700 ist durch das Edikt glorreicher kaiserlicher Majestät Leopold der verbesserte gregorianische Kalender eingeführt worden und die Einführung von allen Kanzeln abgelesen, auf allen Wegen und Kreuzwegen des Reiches verkündiget. Wer kann da widersprechen? Null und nichtig, null und nichtig. So höret, ihr Herren von Rotenburg, rief der Scharfrichter, und eine Totenstille trat vor seinem Worte ein. Im Kreise blickte er umher, hob das Papier und sagte: Aufgebe ich hiermit dieses Recht. Da! Das Dokument fiel zerrissen zu Boden. Und ein Ruf des Erstaunens brach aus unter den Teilnehmern dieser Szene. Dieser Ruf erstarb aber auf den Lippen, denn in demselben Moment warf der Scharfrichter den roten Mantel zurück. Das breite, blitzende Schwert funkelte über den Häuptern des Volkes. Ein Recht verloren, gewonnen das andere. Mein die Silberburg und mehr als die Silberburg. Raum dem Scharfrichter und seinem Recht. Folgt und seht, ihr Herren von Rotenburg. Aus dem Gemach schritt der Henker, das Schwert über der Schulter. Ihm nach drängten alle Anwesenden die Treppe hinauf, welche in die obersten Räume des Hauses führte. Georg legte sachte die Geliebte in die Arme der alten Magd. Auch er eilte den anderen nach. Und vor dem Geschrei, welches von oben, von dem Bodenraum herabdrang, erstarrte ihm das Blut in den Adern. Von einem Balken herab hing die Leiche Christian Jakob Heiligers. Und um sie standen Truhen voll von Geldsäcken und Pergament, goldenen und silbernen Kostbarkeiten aller Art, ein gewaltiger Reichtum. Und zu dem Leichnam sprang der Scharfrichter, umfasste ihn mit dem linken Arm und rief: Raum für des Henkers Recht! Mit dem Richtschwert beschrieb er auf dem Boden einen weiten Kreis um die Leiche. Und in den Kreis fielen die Kisten und Truhen, die Pergamente, die silbernen Schüsseln und Becher, die goldenen Ringe, Ketten und Spangen. Kennt ihr des Scharfrichters Recht, ihr Herren von Rotenburg? Rief er mit wildem Vorlocken. Was an des Selbstmörders Leiche in den Kreis fällt, den des Scharfrichters Schwert zieht, ist des Scharfrichters. Herr Notarius, wollt ihr gegen dieses Recht auch euer Wörtlein sagen? Hoho, gebt dem Scharfrichter sein Recht! Hier, hier! Neben dem Erhängten niederkniend, fing der Mann im roten Mantel an, in den Truhen, welche sein Eigentum geworden waren, zu wühlen. Triumphierend hielt er dem Bürgermeister, den Ratsherrn, dem Dr. Schnäubele, ein Dokument mit klappernden Siegelkapseln nach dem anderen unter die Nase. Hier die Silberburg, mein, mein. Hier die Äcker am Gretchenskopfe, mein, mein. Hier der Weinberg zur Wilden Hütte, mein. Hier die Wiesen im Hasental, alles, alles mein. Keiner der Zuschauer konnte ein Wort hervorbringen. Nur der kaiserliche Notarius sagte: Schneidet die Leiche ab, Meister Schäfer. Ihr seid der reichste Mann zu Rothenburg im Tal. Dieses Recht ist nicht anzugreifen. Fiat Justitia. Damit wandte sich der Rechtsgelehrte und ging. An der Brust des schwarzen Jürgen lag die arme Laurentia. Und der Geliebte duldete nicht, dass die Tochter noch einmal die entstellte Leiche des unglücklichen Vaters zu Gesicht bekam. Wie ein Kind trug Georg die Braut durch den wilden Garten, die Römerhöhe hinan zu dem alten Turm, wo der nichtsahnende Vater in glücklichem Frieden saß, in die blaue blitzende Ebene hinausblickte und das belehrende Haushaltungsbuch auf seinen Knien fast ganz vergessen hatte. Es kostete viel Mühe, ihm das Geschehene klarzumachen, und im nächsten Augenblick hatte er es doch wieder vergessen und umschlich verwundert zärtlich die weinende schöne Jungfrau, die so plötzlich sich in seinem Turmgemach eingefunden hatte. Nachdem Georg und Laurentia die Silberburg verlassen hatten, ging auch die alte Magd daraus weg. Und mit dem Leichnam hatte von da an Wolf Schäffer das Reich allein darin. In das Gemach Christian Heiligers trug er Geld, Dokumente und Kostbarkeiten. Die Leiche ließ er an ihrer Stelle, bis der Sarg und die Grube im Winkel der Selbstmörder an der Kirchhofsmauer fertig waren. Im Triumph schritt er hin und her und baute die fantastischen Luftschlösser künftigen Glanzes, während seine Tritte dumpf widerhallten in den öden Räumen. Im Luginsland auf der Römerhöhe lag der Vater Kindler längst im festen Schlaf. Auf der Plattform neben der alten Kanone standen Georg und Laurentia, hielten sich fest umschlungen und blickten in die Nacht hinaus. Im tiefen Dunkel lag die Stadt, die Silberburg und der tote Vater. Kein Lüftchen regte sich. Still, ganz still lag die Natur, wie erschöpft nach dem Aufruhr der vergangenen Nacht. Da ging ein dumpfer Ton durch die Nacht. Ein donnerndes Schallen und Schmettern, ein Brechen und Krachen, ein Schreien erhob sich im Tal und schwoll immer mehr an und pflanzte sich fort über die ganze Stadt. Das Krachen und Schmettern weckte nur einmal das Echo zwischen den Bergen, aber das Geschrei rief es immer von Neuem hervor. Lichter und Fackeln irrten in der Tiefe und immer wilder ward das Rufen des Volkes. »Um Gottes Willen, was war das?« schrie Georg. »Komm, komm hinab zum Vater!« In das Turmgemach hinunter führte der junge Mann die Braut. Der Greis saß aufrecht im Bett und rief: »Es ist geschehen, Recht ist gesprochen, das letzte Recht. Hinab, Georg Kindler, hinab zur Silberburg, sieh, ob das, was ich eben geträumt, Wahrheit ist. Das letzte Recht. Oh, das letzte Recht.« Die Römerhöhe hinab stürzte Georg. Der Garten der Silberburg war bereits voll entsetzter, durcheinander schreiender Menschen. Wo die Silberburg selbst sich erhoben hatte, befand sich jetzt ein hoher Trümmerhaufen. Ein wüstes Durcheinander von Balken, Pfosten und Mauern, über das die Fackeln und Laternen einen blutroten Schein warfen. »Gottes Gericht, Gottes Gericht«, rief das zitternde, zum Tod erschrockene Volk von Rothenburg. »Das letzte Recht, o Vater, Vater, das letzte Recht«, schrie Georg Kindler in namenlosem Schauder. Während die arme Laurentia auf der Römerhöhe langsam sich erholte und sich zurechtfand in dem Geschehenen, wurden die Trümmer weggeräumt, die Leichen des Scharfrichters Wolf Schäffer und des Weiland-Zinsmeisters Christian Jakob Heiliger gefunden und mit ihnen die zertrümmerten Truhen mit den Geldsäcken, Kostbarkeiten und Dokumenten, wie sie Schäffer zuletzt darin geordnet hatte. In aller Stille wurden die Leichen begraben und dicht nebeneinander fanden sie ihre Stelle an der Kirchhofsmauer. Friedrich Martin Kindler entschlief nicht lange nach dem Einsturz der Silberburg und ganz sanft erlöste ihn der Tod von den Schwierigkeiten der bösen Prudentia Oeconomica, die ihm im Leben so viel vergebliches Kopfzerbrechen zuwege gebracht hatte. Fast die ganze Stadt gab dem Greis ein ehrenvolles Geleit zu seiner letzten Ruhestätte. Aber dessen ungeachtet war für Laurentia Heiligerin, die Tochter des Selbstmörders, und Georg Kindler, den Erben des Scharfrichters, keine bleibende Stätte in der kaiserlich freien Reichsstadt Rothenburg im Tal. Man flüsterte zu viel in den Gassen, wenn sie vorübergingen, und so zogen sie von dannen als ziemlich begüterte Leute, nachdem sie in der Stille Hochzeit gemacht hatten. Sie zogen hinaus, weit ins Österreich, in eine Stadt an der Donau, Linz genannt. Dort hat nach Jahren noch manch wandernd Bürgerskind aus Rothenburg in ihrem stattlichen Hause herzlich entgegenkommen, fröhliche Gesichter und gut Quartier gefunden und nach seiner Heimkehr nicht genug zu erzählen gewusst von dem angesehenen Herrn Georg Kindler, der schönen Frau Laurentia und den Bübeln und Mädeln derselben. Die Silberburg wurde nicht wieder aufgebaut. Während Georg die Äcker, Wiesen und Weinberge zu guten Preisen an die Liebhaber losschlagen konnte, wollte diesen Platz niemand kaufen, bis ihn der Rat für einen Pfifferling übernahm. So wuchsen Gras und Brennnesseln auf der Stelle der Silberburg. Und bis in die neueste Zeit hieß die Stelle das letzte Recht. Heute hat ein Spekulant eine Strumpffabrik da selbst gebaut und der Name ist verschwunden. Zu merken ist, dass alle Menschen und alle Sachen in dieser Welt einen Augenblick haben, in welchem ihnen das letzte Recht gegeben wird.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hans Pätsch las die dritte und letzte Folge aus der Erzählung »Das letzte Recht« von Wilhelm Raabe. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen wieder nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie den Anfang der Erzählung »Ein Weihnachtslied in Prosa« von Charles Dickens. Es liest in einer Aufnahme von Radio Bremen Stefan Wigger.
NDR Kultur. Play Jazz.
Unser Fenster nach Europa öffnet sich heute in Richtung Rudolstadt. Zu hören ein Solokonzert der kubanischen Cellistin und Sängerin Anna Calamasa, aufgenommen beim Folk Roots Weltmusikfestival im Juli 2023. Unser Album der Woche stammt von der Pianistin Anke Helfrich, ist sehr unterschiedlichen Frauenpersönlichkeiten aus Geschichte und Gegenwart gewidmet und heißt »We'll Rise«. Daraus jetzt schon mal ein kurzer Prolog, der mit Farben zu tun hat. Eine Erinnerung an die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo. Dazu herzlich willkommen, sagt Sarah Seidel. El Verde.